Die heutige Folge Unternehmer in der Zukunft führt uns nach Paderborn und ist eine Geschichte, die schon zu Schulzeiten begonnen hat. Nils und Malte haben sich damals kennengelernt, sind eng befreundet und haben sich dann überlegt, wir machen jetzt einem damaligen Weltkonzern Konkurrenz, nämlich der Firma Tupper. Also es geht um Brotdosen und alles, was damit so verwandt ist, aber in nachhaltig, in cool mit ihrer Firma Blockhütte. Die ganze Story dazu gibt's jetzt im Podcast. Los geht's!
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace.
Wir haben gesagt, ey, USA, wir haben da Bock drauf, let's go, Vollgas, ne, wirklich, genug Ware dahin gesendet, direkt alle Listings umgebaut, das heißt quasi übersetzt, Keyword-Recherchen gemacht, quasi komplett wirklich, als ob wir die Produkte von null gelauncht hätten, wirklich in den USA gemacht. Und da haben wir halt, ja, dann richtig da Gas gegeben. Und man muss sagen, wir haben auch Glück gehabt in dem Sinne, dass unsere Produkte da so gut angekommen sind.
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bechler.
Nils und Malte, moin moin!
Ja, moin. Servus.
Schön, euch heute mal wieder in einer Doppelfolge hier bei uns im Podcast zu haben. Und eure Geschichte ist ja eine, die schon vor vielen, vielen Jahren eigentlich begonnen hat, weil ihr seid Schulfreunde.
Richtig.
Erzählt mal, wie habt ihr euch kennengelernt, wie lange ist das jetzt her und was waren so die Milestones eurer Freundschaft?
Ja, ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Also im Endeffekt ist es so richtig losgegangen bei uns. Ich glaube, in der 10. Klasse müsste es gewesen sein. Wir waren nämlich in zwei verschiedenen Klassen und auch in der zwei verschiedenen Klasse in der Grundschule. Und irgendwie hat sich das dann durch die, ich sage jetzt mal, Fusion zweier Freundeskreise, da die weiterführende Schule dann begann, ja, so entwickelt. Ja, seitdem sind wir eigentlich sehr, sehr gut befreundet.
Und war euch damals schon so Schulzeiten schon klar, dass ihr immer Unternehmer werden wollt?
Also mir persönlich ehrlich gesagt nicht. Mein Ziel war es damals irgendwie immer in so ein Management irgendwas Leitendes zu gehen. Im Endeffekt ist es ja die gleiche Richtung, aber dass es dann ja in die Richtung geht, ja, das ist sehr organisch passiert.
Okay, und bei Nils, was war so dein Jobwunsch mit in der 10. Klasse?
Ja, also ich hatte auf jeden Fall, was für mich feststellt, ich hatte keine Lust mehr auf Schule. So, das war so das Thema. Ich war eigentlich ganz gut in der Schule und so, ich habe das ganz gut hingekriegt, aber ich hatte da gar keine Lust mehr drauf. Und deswegen habe ich eine Ausbildung gemacht und habe mir gedacht, ey, jetzt mal was, sagen wir mal was Richtiges arbeiten. Genau, und deswegen habe ich eine Ausbildung zum Werkzeugmechaniker gemacht. Genau, bei einem großen Automobilkonzern. Und ja, so ging es für mich dann erstmal weiter. War aber natürlich immer super ambitioniert. Ne? Hab dann mein Fachabitur nebenbei gemacht und ich wollte eigentlich auch immer studieren und dann auch so in so eine, sagen wir mal, Ingenieurstelle gehen eher. Aber das so ist es dann nicht gekommen.
Okay, also bei dir war es eher was, ich sag mal, Technisches, Handwerkliches. Malte, bei dir sollte es Richtung Management gehen. Wie ging es dann weiter nach der Schule?
Genau, also im Endeffekt sollte es Richtung Management gehen. Die Qualifikation dafür hatte ich leider nicht. Dementsprechend habe ich dann auch eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Also studieren konnte ich einfach zwecks nach der Realschule nicht. Habe dann mein Fachabi gemacht und dann klassisch die kaufmännische Ausbildung gemacht und ja, zu Ende geführt und war danach erstmal im Vertrieb.
Und dann wart ihr also beide in... Ihr wart fertig ausgebildet, ihr wart in festen Jobs. Die Freundschaft hat auch nach der Schule, also während der Ausbildung, irgendwie gehalten. Wann war der Moment, wo sich das dann gedreht hat? Wo ihr aus der Sicherheit und so des anfangenden Karriereweges dann gesagt habt, okay, wir biegen jetzt doch nochmal ab und wir machen jetzt was gemeinsam.
Ja, im Endeffekt war das irgendwie so ein Brainstorming-Ding. Wir wollten irgendwie schon immer irgendwas machen, im Endeffekt für uns selber. Und am Anfang ging es wirklich in diese, witzigerweise eher in so eine Immobilien-Airbnb-Richtung. Und dann durch den persönlichen Need sind wir dann letztendlich dann auf die Idee mit den Edelstahl-Brotdosen gekommen.
Okay, das haben wir ja noch gar nicht so richtig erzählt, was ihr heute macht.
Ja.
Eure Firma heißt Blockhütte. Das klingt ja erstmal doch so ein bisschen nach Airbnb. Vielleicht wir vermieten, weiß ich nicht, Ferienhütten am See oder sowas. Aber das ist nicht, sondern ihr produziert oder lasst produzieren, ich sag mal, Artikel, die man braucht, wenn man unterwegs essen, sich ernähren möchte. Habe ich das richtig beschrieben?
Ja, kann man so sagen. Also im Endeffekt machen wir alles, was wir sagen immer, wir machen Tupper in cool und unsere Mission ist halt, Tupper so ein bisschen vom Thron zu stoßen. Die sind ja jetzt irgendwie ein bisschen pleite, dementsprechend müssen wir uns da oder haben wir uns da einen neuen Gegner gesucht, der ein bisschen mehr in unsere Richtung ist. Aber ja, grundsätzlich ist es so, wir wollen quasi Plastik durch langfristige Materialien, in dem Fall Edelstahl oder recycelte Materialien ersetzen und alles, was du irgendwie mit dem Thema Ernährung, Lebensmitteltransport verbindest, das in extrem geiler Qualität, so dass es dich dein ganzes Leben lang begleiten kann, ja, liefern und dich da dein Leben im besten Fall auch mit begleiten, ne?
Okay, also es sind dann so, wie muss ich es mir vorstellen, Brotdosen, Tränkeflaschen,
genau. Brotdosen und ähnliches? Flaschen, Thermolunchboxen, in Zukunft Kaffeebecher und ja noch so ein paar neue coole Sachen, die du zum Beispiel auch, ich sag jetzt mal so widerspenstige Sachen, Edelstahl in die Mikrowelle, so solche Sachen werden dann in Zukunft auch kommen.
Und diese Idee oder auch die Skills, um das zu machen, das klingt so ein bisschen, Nils, als ob so deine Ausbildung da zumindest mal nicht schädlich war und du da so ein paar Skills dir schon mal angeeignet hast, die so für die Produktentwicklung irgendwie hilfreich waren?
Genau, genau. Ja, also das war im Endeffekt auch der auslösende Faktor dann, wieso wir dann in die Richtung gegangen sind, weil wir einfach gesagt haben, so ey, das können wir besser. Ne, so, oder in dem Fall, das kann ich besser, aber wir sind natürlich ein Team. Und genau, und deswegen war das super hilfreich, ne? Im Bereich Fertigung, ja, habe ich quasi die letzten 4 Jahre, 5 Jahre, bevor wir gestartet sind, gearbeitet, sei es jetzt in der Ausbildung und auch dann 2 Jahre quasi als Facharbeiter in der Produktion. Und ich habe die ganze Zeit so mit Stahl, Werkzeugen und so weiter zusammengearbeitet, dann konzipiert und dann auch am Endeffekt dann umgesetzt. Und deswegen haben wir uns halt die Produkte, die es dann in dem Fall zu dem Zeit gab, angeschaut, die in die ähnliche Richtung gehen, haben gesagt, ey, die Qualität ist kacke, das hält nicht so. Und dann haben wir gesagt, ey, das kriegen wir besser hin. Und da muss man sagen, war das natürlich super hilfreich, ne?
Also das ist jetzt, wenn ich es richtig recherchiert habe, so ungefähr 5 Jahre her, dass ihr aus den Jobs rausgegangen seid und selber gegründet habt. Wie war denn dann so der Weg von, es gibt irgendwie dieses eine Brainstorming, diesen einen Moment, den man immer so im Kopf hat, wo man sagt, das war irgendwie der Turning Point, als wir dann beschlossen haben, wir machen es. Der Weg von dahin bis zum ersten Produkt auf Amazon gelistet.
Ja, das erste Produkt, wie vorhin schon angeschnitten, war wirklich so, wir hatten den persönlichen Need. Also um den Bogen kurz, ich versuche es kurz zu machen, zu spannen, war es so, ich war halt vorher im Vertrieb, bin halt irgendwie viel im Auto gewesen, immer in einem anderen Hotel. Und Nils war dadurch, dass er in der Fertigung gearbeitet hat, bei einem weltweit vertretenen Konzern halt auch immer viel unterwegs. Und wenn das der Fall ist, dann ballerst du echt viel, ich sag jetzt mal McDonald's etc. pp. In dich rein. Und das zeigt sich dann auch beim Körper. Und zusätzlich ist es halt auch nicht gerade nachhaltig für die Umwelt. Und das war bei der Recherche, sage ich jetzt mal, so der Trigger, der uns dann in die richtige Richtung gebracht hat. Und also im Endeffekt haben wir die Ernährung umgestellt, hatten nichts Geiles, was wir zum Aufbewahren gefunden haben und haben dann wirklich einfach mal, das war so eine Hauruck-Aktion, gesagt, komm, wir machen das einfach selber. Dann sind wir reingegangen, beziehungsweise Nils dann in dem Fall. Wir haben uns Hersteller gesucht, haben dann einen exklusiven Hersteller gefunden, der das dann für uns produziert und dann rein. Und in der Zwischenzeit hat Nils dann seinen Job gekündigt, weil er studieren wollte. Und ich wurde gekündigt, weil meine Verkaufszahlen nicht gut genug waren. Und dann im September vor knapp 4,5, 5 Jahren gewesen sein, wo wir dann beide, ich sag jetzt mal, ohne Job dastanden und unsere Brotdosen angekommen sind. Und dann haben wir gesagt, okay, fuck it, wir ziehen das jetzt durch. Und nach 2 Wochen haben wir dann den geplanten 3-Monats-Bestand abverkauft und haben dann wirklich unser gesamtes Kapital genommen, in eine Anzahlung gesteckt. Und wir wussten ehrlich gesagt noch gar nicht, wie wir die Bezahlung bezahlen. Aber wir haben es dann gemacht. Wir haben alles auf eine Karte gesetzt, alle Burns, alle Boote angefackelt, sag ich jetzt mal. Und jetzt sind wir hier.
Okay, also aus der, ich sag mal, Krise einer Kündigung heraus, ein Projekt, das, wenn ich es richtig verstanden habe, eigentlich so als Nebenbei-Projekt geplant war, neben Job und Studium, dann gesagt, okay, jetzt haben wir eh nichts zu tun, also machen wir es jetzt komplett. die Produkte sind dann auch, also da habt ihr jetzt nicht einfach irgendwo, ich sag mal, Katalogware aus Asien gekauft, sondern dann habt ihr euch schon einen Produzenten gesucht, der nach euren Vorgaben auch produziert.
Ja, genau. Also wir sind quasi in die, oder Nils in dem Fall, in die Herstellerrecherche. Also kannst du gerne auch erzählen, Nils, wie du das gemacht hast.
Ja, klar. Ja, im Endeffekt, ja, haben wir erstmal Modelle zur, jetzt natürlich, wir springen ein bisschen, bevor wir überhaupt gestartet sind, haben wir ein paar Modelle zu Hause gebaut, in der Garage, haben da ein bisschen rumgetüftelt. Und natürlich ist das null skalierbar und kannst halt voll vergessen. Und dann haben wir erst geschaut, ey, lass es doch irgendwo hier in Deutschland machen. Natürlich durch die, sag ich jetzt mal, ja, durch meine Tätigkeit bei dem Automobilkonzern und aufgrund von der Berufsschule und so weiter und so fort, kann ich halt auch ein paar andere Firmen, die auch sowas Ähnliches machten. Aber das war im Endeffekt alles, kann man vergessen. Also mit unseren 500 Stück, die wir da bestellen wollten, weil wir mehr Kohle einfach nicht hatten, das ging einfach nicht. Ne? Und dann sind wir halt weitergegangen, ja, im Endeffekt nach Asien, haben uns da ein bisschen umgeschaut und haben dann halt gesehen, dass das doch schon besser funktioniert. Und ja, wir hatten vorher so im Kopf so, okay, Asien, mit der Kommunikation und so, wir wollen ja auch was Neues machen, wir wollen das ja optimieren, haben natürlich erst einen schlechteren Glaubenssatz und haben dann gesagt, ja, komm, lassen wir erstmal, aber am Ende sind wir trotzdem nach Asien gegangen, haben dann einen coolen Hersteller gefunden, der nach unseren Vorgaben auch die Sachen umsetzen konnte und umgesetzt hat, und am Ende, ja, haben wir dann gesagt, komm, dann beziehen wir es über den.
Genau. Und war dann tatsächlich die erste Bestellung, die ihr aufgegeben habt, waren das dann so 500 Stück, wie du eben gesagt hast?
Genau.
Okay, also das heißt, man kriegt schon in relativ kleinen Chargen, kann man trotzdem, ich sag mal, individuell gefertigte Produkte in China, ja, bekommen.
Genau.
Ja. Okay. Okay, also die Produkte waren da. Was dann ja noch fehlte, war irgendwie das Know-how, wie verkaufe ich sie denn jetzt ab? Ihr habt ja beide vorher nichts gemacht, was jetzt irgendwie E-Commerce-nah war. Wie kam es denn dazu zu sagen, alles klar, Amazon ist the place to go, lass uns einen Account aufsetzen. Wo kam das Wissen her, wie kam es dazu, wie einfach ist euch das auch vielleicht am Anfang gefallen oder wie viel Pitfalls und Stolperfallen gab es, in die ihr so reingestolpert seid?
Ja, also im Endeffekt war Amazon für uns relativ früh die Plattform der Wahl, ne? Am Ende haben wir halt gesehen, ey, Amazon ist da, wo die Leute sind. So, da, das ist quasi wie am Ende ein Aldi oder so, wo die Leute halt eh hingehen und Sachen kaufen. Und ja, da haben wir uns gedacht, ey, wir müssen nach Amazon. So, wir haben keine Markenbekanntheit, wir haben kein gar nichts. So, wir müssen irgendwie auf irgendeiner, sag mal, Schulter irgendwie starten. Und genau deswegen war recht früh Amazon die Wahl. Und dann war natürlich Ressourcen ohne Ende im Internet, ne? Dieses Thema Amazon FBA, wie verkaufe ich da, wie liste ich, bla bla bla. Da gab es schon vor 4-5 Jahren auch schon super viele Ressourcen. Und die haben wir natürlich alle quasi, ja, wie soll ich sagen,
alles angelesen. Gelesen, was es so gibt. Und Amazon hatte ja zu der Zeit auch schon so ein paar Sachen. Und diese es war Trial and Error, um es ganz einfach zu sagen. Wir haben halt Sachen gemacht, wo wir dachten, das funktioniert. Oder wir haben es gelesen, gemacht und dann gemerkt, es funktioniert für uns oder es funktioniert nicht für uns. Und wenn es nicht funktioniert hat, haben wir halt weitergesucht oder halt irgendwann schlussendlich so oft, ich sag jetzt mal, in die Scheiße gegriffen, bis es dann funktioniert hat. Oder bis wir es gelassen haben.
Okay, also ich stelle fest, Nils hatte keinen Bock mehr auf Schule und Lernen, ist deshalb rausgegangen und dann werdet ihr aber auf einmal zu Autodidakten und habt euch so das Marktplatz-Game selber beigebracht.
Ja.
Als ihr gestartet seid, ich vermute mal, ihr seid mit einem Produkt gestartet, einer SKU.
Ja.
War denn von Anfang an die Idee, so die Vision, wir machen was Größeres, wir wollen da eine Marke aufbauen, unter der dann ganz viele Produkte stattfinden können? Also gab es auch diesen Markennamen Blockhütte von Anfang an oder war das dann erst was im Laufe der Zeit quasi da drüber gewachsen ist?
Ja, also grundsätzlich wollten wir irgendwie, also das ist ein bisschen schizophren, ehrlich gesagt. Also es war jetzt nicht so der Plan, welche Produkte, aber wir wollten grundsätzlich schon eine Marke aufbauen, weil wir halt einfach gesagt haben, so, ist ein bisschen komisch zu sagen, okay, wir verkaufen Edelstahlbrotdosen und dann verkaufen wir noch irgendwie Klobürsten oder so. Also wir wollten das schon alles schön vernünftig machen, dass es alles in der gleichen Richtung war. Der Name war auch quasi zeitgleich mit dem Produkt geboren. Also das war alles wirklich sehr organisch, dass wir gesagt haben, okay, wir machen die Brotdose, jetzt brauchen wir einen Namen für das Kind. Und dann kam der Name, das war wirklich eine Sache von einer halben Stunde. Da saßen wir bei mir im Keller und haben uns dann irgendwie eine halbe Stunde Namen an den Kopf geworfen und eine halbe Stunde später, also jeder hat irgendwelche Namen aufgeschrieben, halbe Stunde und dann eine halbe Stunde später stand das Logo da und man sieht ja auch, es ist ein sehr simples Logo, also ich sage jetzt mal, ein bisschen überschwitzt dargestellt, kann man sich das so vorstellen, dass wir da ein paar Schriftarten ausprobiert haben bei Word, haben gesagt, die wird es jetzt. So kann man sich das wirklich vorstellen, also super organisch. Ja.
Man muss sagen, der Name, natürlich haben wir uns da auch so was bei gedacht und dann irgendwann, wo wir wirklich nach so einer halben Stunde, wo wir dann da saßen und dann gedacht haben, so ey, wir brauchen irgendwas total Durchdachtes und bla und blub. Also das Produkt stand erst und dann der Name. Und dann haben wir uns halt gedacht, okay, lass doch mal einfach so die dümmsten Ideen, die uns in den Kopf fallen, einfach mal alle benennen. So. Und dann kam irgendwann Blockhütte, so. Ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat. Dann haben wir gedacht, so, ey, das ist so dumm eigentlich, weil am Ende hängt das null zusammen. So, und dann überlegt, okay, wie könnte man denn das herleiten, dass da Blockhütte vielleicht doch Sinn macht bei diesen Produkten? Und dann kam er auf die Idee, okay, es geht um das Thema Beständigkeit, Nachhaltigkeit, Langlebigkeit, so back to the roots ein bisschen und so. Ja. Und dann kam so, okay, warte mal, das macht doch irgendwie Sinn. So, ne, so eine Blockhütte im Wald, auch so, ne, dieses Thema naturbeständig, nachhaltig, langlebig und so weiter. Genau. Und dann haben wir uns gedacht, ey, das ist doch heftig sinnig. So, und dann sind wir damit gegangen.
Okay. Und beschreibt mal so ein bisschen, wie euer Amazon-Setup heute aussieht. Also wie viele SKUs sind das? In welchen Märkten, welchen Ländern verkauft ihr die? Vielleicht so ein bisschen mal einen Einblick geben, welche Tasten der Klaviatur an unterschiedlichen Tools und Möglichkeiten, die Amazon so zur Verfügung stellt, bespielt ihr eigentlich schon, dass wir mal so ein bisschen da ein Gefühl dafür kriegen.
Genau, also wir sind jetzt in allen paneuropäischen Ländern, also quasi, ne, Italien, Frankreich, Spanien, UK und so weiter und so fort, also quasi komplett Pan-EU inklusive UK.
Und überall mit dem Namen auch Blockhütte, genau, was ja dem, genau, eigentlich mit, eine sehr, sehr deutsche Brand ist.
Genau, alle mit dem Namen Blockhütte. Hat im Endeffekt eigentlich eher der Einfachheit halber, haben wir das dann einfach übernommen, gesagt, ey komm, wir machen das, weil am Ende, ne, so viele Produkte, wenn man jetzt zum Beispiel in zwei Marktplätzen verkauft und zwei verschiedene Brandnames hätte, ist das natürlich heftig komplex, auf einmal hast du doppelt so viele Produkte und so. Haben wir jetzt halt gedacht, ey komm, ich glaube, diese Effizienz bringt mehr, wenn wir einfach sagen, ey, wir bleiben bei dem Namen. Und zusätzlich ist das schon so ein bisschen iconic, muss man sagen, aufgrund des Üs und so. Das gibt es ja eigentlich nirgendwo außer im Skandinavischen. Deswegen heißt es auch überall Blockhütte. Diese Ü ist irgendwie in den anderen Ländern immer nur so ein Designzeichen für die, keine Ahnung. Aber genau, das ist auch total okay. Genau, und dann sind wir jetzt noch in den USA, Mexiko und Kanada. Das seit jetzt seit anderthalb Jahren, einem Jahr ungefähr. Genau, und das ist so das Amazon-Setup von den Ländern, wo wir unterwegs sind. Genau.
Und also über USA würde ich gerne gleich nochmal gesondert sprechen. Ist ja immer ein großes Thema hier im Podcast. Haben wir schon häufig versucht, genauer zu verstehen, was da erfolgreich macht und was auch schwierig ist. Aber vielleicht vorher nochmal Pan-EU verstanden. Spielt ihr die gesamte Klaviatur an Tools und Programmen, die Amazon so anbietet? Was sind da so für euch die wichtigen Hebel, die wirklich bei euch Geschäft treiben?
Also genau, wir nutzen alles. Also das Thema, wenn wir jetzt mal sagen, der größte Part, muss man ehrlich gesagt sagen, ist bei uns ja das Thema Advertising. Amazon, Sponsored Brands, Display, Sponsor Products. Wir machen quasi im Endeffekt alles.
Amazon DSP?
Genau, DSP machen wir noch nicht. Genau, also wir nutzen doch nicht alles. DSP machen wir noch nicht. Unser größter Bereich ist ehrlich gesagt auch Sponsor Products. Also dieses Thema 80-20, wenn man jetzt mal so diese ganze Marketingwelt von Amazon sehen will, ist in unserem Fall das Thema Sponsor Products, sind so die 80% am Ende, ne, von dem Ergebnis. Genau, aber wir nutzen trotzdem alles, weil uns halt auch diese Markenpräsenz super wichtig ist. Das so zum Thema Advertising. Was bei uns, glaube ich, ein bisschen besonders ist, da wir halt nicht so viele SKUs haben, jetzt können wir mal kurz rüberspringen auf dem Thema, wie viele Produkte wir haben. Wir sind gerade bei 17 SKUs, quasi, das sind 5 Überprodukte mit jeweils 3 Varianten. Das heißt jetzt nicht so viele. Genau deswegen haben wir jedes Produkt halt super tief aufgebaut. Wir bespielen aktuell pro Produkt, pro Land, würde ich sagen, 1500 bis 2000 Kampagnen haben wir da im Ad-Account drin. Alles Single-Keyword-Kampagnen und genau, ich habe da so einen eigenen Algorithmus gebaut, um das halt zu bespielen.
Okay.
Genau.
Das ist auf jeden Fall advanced. Ich meine, es gibt ja nun ein durchaus großes Universum an Tool-Anbietern, die sich da so rumherum gebildet haben, gerade um das Thema Advertising. Warum nutzt ihr nicht einfach ein Standard-Tool, sondern entwickelt da eigene Algorithmen und eigene Software?
Im Endeffekt natürlich, der erste Grund war, weil wir, ich glaube, unser Ansatz, was ich jetzt so mitgekriegt habe, ist gar nicht so, machen gar nicht so viele, weil am Ende ist der treibende Faktor eigentlich ja immer so das Thema Produktvielfalt, also Sortimentgröße. In unserem Fall jetzt halt eher nicht, wir haben ja jetzt nicht so ein großes Sortiment und deswegen müssen wir halt richtig tief in jedes Produkt reingehen und wirklich jeden Stein versuchen umzudrehen, jetzt auf der Advertising-Seite und auf der SEO-Seite. Und deswegen, ja, habe ich halt gedacht, ich bin eh quasi die ganze Zeit voll drin, voll auf uns fokussiert. Und wir hatten ein paar Tools genutzt, aber die waren halt zu allgemein für uns so. Und deswegen haben wir halt gesagt, ey komm, ich will was jetzt genau für uns. Und natürlich mein Eigeninteresse. Ich bin so, ja, nicht nur auf dieser technischen Seite sehr interessiert, sondern auch auf der IT-Geschichte. Und deswegen habe ich dann das selber programmiert und habe mir das selber angeeignet und im Endeffekt auch als so ein kleines Projekt quasi für die eigene Weiterbildung, Weiterentwicklung quasi genutzt. So.
Wie groß ist denn euer Team, wenn du sagst, ihr habt da jetzt in jedem Land tausende Kampagnen laufen, Software hin oder her, viel Arbeit ist es trotzdem. Also wie groß ist euer Team?
Also ich mache Amazon alleine quasi komplett.
Okay.
Ja, also overall.
Überraschend?
Ja, überraschend. Das können wir gleich nochmal anschneiden. Wir sind 5 Leute jetzt zum aktuellen Zeitpunkt. Also und ja, Nils macht Amazon in dem Fall, also die Amazon Operations komplett alleine, ja.
Okay, und wie ist die Aufteilung zwischen euch? Also Malte, wo ist dein Schwerpunkt dann?
Also ich habe bei uns quasi den Vertrieb im B2B-Bereich übernommen. Da arbeiten wir mit verschiedensten Firmen, sei es Red Bull, Bayer etc. pp. Und die statten wir im Endeffekt aus mit Employer Branding Geschenken in dem Fall. Und dann mache ich die Logistik. Also bei uns die ganze weltweite Logistik, beziehungsweise habe das aufgebaut, das haben wir jetzt weiter abgegeben und die Betreuung der Lieferanten. Ne? Also Nils baut quasi die Produkte und ich kümmere mich darum, dass es dann läuft. Also Produktionsüberwachung, Quality Inspection aufs Schiff, vom Schiff nach Deutschland oder in die USA und von dort dann, ich sage jetzt mal, weiter runter in unsere eigene Veredelung zu unseren Fulfillment-Dienstleistern und zu anderen B2B-Partnern, wie zum Beispiel Händlern.
Das heißt, ich bekomme eure Produkte auch im stationären Handel jetzt, weiß nicht, also mir würde hier in Hamburg zum Beispiel einfallen, Globetrotter das oder sowas. Okay.
Ja, okay. Bei kleineren. Es sind meistens Unverpacktläden, mit denen arbeiten wir zusammen. Wir sind jetzt gerade auch im Gespräch mit einer kleineren Kette, da können wir aber nicht so viel zu sagen.
Okay.
Ja.
Verstanden. Wie groß ist die Firma denn jetzt so mal ganz grob umsatzmäßig?
Also wir werden dieses Jahr wir werden dieses Jahr 8-stellig knacken. Nicht wahrscheinlich, also wir sind auf einem guten Weg, wenn Q3 und Q4 so funktionieren, wie wir uns das denken, aber international, ne? Nicht nur in Deutschland, sondern in allen Ländern.
Also irgendwo nördlich der 10 Millionen wird es landen. Das ist ja mit 5 Leuten ein wirklich sehr leanes Setup, das ihr da gebaut habt. Ja. Wie geht das? Also ist es einfach nur Hustling,
ja.
dass ihr arbeitet wie verrückt oder habt ihr irgendwelche nochmal guten Dinge gefunden, Prozesse zu automatisieren, da schlauer und schneller zu sein als andere?
Also im Endeffekt sind wir schon so, also definitiv 100 Stunden hier, also Nils und ich.
100 Stunden?
Ja, doch schon. Also wir haben wirklich nur unser Baby Blockhütte in dem Fall und nichts anderes. Also das ist wirklich 100% Fokus. Das ist sicherlich eins der, ich sag jetzt mal, ein Erfolgshebel. Darüber hinaus muss man aber auch sagen, Nils hat ja gerade schon angeschnitten, er findet Technik geil. Man sieht auch so, das zieht sich in seiner Story so ein bisschen durch. Er hatte keine Lust mehr auf Schule, ne, diese immer das Gleiche machen. Nils automatisiert sehr gerne. Und er hat angefangen mit dem Algorithmus und hat quasi einmal von rechts nach links unsere gesamte Firma durchautomatisiert, Algorithmen gebaut, Kontrolltools. Und so, dass wirklich zum Beispiel ein Logistikmanager diese 20 Länder komplett verwalten kann. Also die Warenbewegung in den 20 Ländern, sei es von Fulfillment bis hin zu von der Produktion. Also das, was ich gerade beschrieben habe, das kann eine Person. Und andere Firmen haben wir jetzt uns auch mal mit unterhalten. Die brauchen alleine für die Operations, wo liegt die Ware, 2 bis 3 Leute. Und das ist bei uns alles durchdigitalisiert.
Okay. Trotzdem klingen ehrlicherweise 100 Stunden pro Person, jetzt auch wenn es dann über einen längeren Zeitraum ist, begrenzt nachhaltig. Das ist
richtig. Sicher,
wenn ich es grob überschlage im Kopf, sind das an 7 Tagen pro Woche mehr als 14 Stunden. Da bleibt ja eigentlich keine Zeit mehr für irgendwas anderes außer Schlafen. Ja. Ich kenne es so ein bisschen selber natürlich aus der Anfangszeit des Unternehmertums und weiß, wie man dafür brennt, weiß aber auch aus eigener Erfahrung, wie man dann vielleicht auch mal verbrennt oder durchbrennt. Wie ist das bei euch? Ist da einfach so viel Feuer oder habt ihr da Sorge? Oder wie ist so eure Perspektive, dass sich das auch weiterentwickelt?
Ja, also ich würde...
Das kann ja nicht das Ziel sein, das dauerhaft zu machen.
Nein, korrekt. Also ich sag mal so, wir haben das Setup um uns herum so gebaut, dass wirklich auch keine anderen Sachen mehr anfallen. Also Wäsche ist organisiert, Haushalt ist organisiert, alles andere ist quasi wegorganisiert. Das dazu und wir sind gerade auch dabei, also gut, dass du es anschneidest, irgendwann wird es richtig heftig und ich sage mal so, wir haben nicht den Kipppunkt erreicht, dass wir sagen, ey, es geht nicht mehr. Wir wollen das quasi vorher schon so aufbauen, dass wir auch noch mehr aus der Operations rauskommen. Also unser Ziel ist dieses Jahr noch 3 Leute mehr, quasi in jede Key-Position eine Person reinzusetzen, die auch einen richtig geilen Job macht und mit den Tools gut zusammenarbeitet, dass wir wirklich eher strategisch arbeiten können und dass wir dann das Pensum in dem Fall auch ein bisschen runterfahren können. Genau, aber ich sage jetzt mal, andere Hobbys habe ich jetzt in dem Fall auch nicht. Dementsprechend macht es auch immer noch ja super, super viel Spaß. Und ich kann mir jetzt zum Beispiel nicht vorstellen, ehrlich gesagt, jetzt von im Hinblick auf das nächste halbe Jahr dann auf eine 40-Stunden-Woche runterzugehen. Das ist aktuell nicht so mein Ding.
Ja, okay. Wenn man 100 Stunden pro Woche aufeinander hockt, wie sehr bleibt man denn dann noch beste Freunde?
Ja, das ich glaube, muss man sagen, dadurch, dass Nils und ich eigentlich 2 ganz andere, also unterschiedliche Personen sind, funktioniert das Gott sei Dank echt gut. Also ich kann jetzt noch den Super-GAU oben draufsetzen. Wir wohnen sogar in der gleichen Wohnung, weil das auch wieder so eine Hauruck-Aktion war. Wir haben Gott sei Dank zwei Etagen. Wir haben Gott sei Dank 2 verschiedene Etagen, die voneinander getrennt sind. Also da haben wir dann doch einen Cut gemacht. Aber ja, das ist wirklich was soll ich sagen? Wir hatten bis jetzt auch in den gesamten 4,5 Jahren noch nie wirklich einen Streit oder so. Also das ist wirklich, das ist krass. Ich kann es mir auch nicht erklären, ehrlich gesagt, aber ja.
Aber die Firma gehört euch beiden zu zweit, zu gleichen Teilen, keine Investoren drin, niemand, der euch reinredet?
Ja, also das haben wir mit der Bank natürlich zusammen, die hat uns finanziert. Aber wir haben keine Prozente, also 50-50 kann man da ganz offen und ehrlich sagen und da, ja.
Okay, aber ihr habt schon irgendwie Fremdkapital mit reingenommen, weil ansonsten ist es ja sehr schwer, auf irgendwie 10 Millionen plus zu wachsen, wenn man immer wieder auch Ware einkaufen und vorfinanzieren muss und alle kennen irgendwie die Zahlungsziele von Amazon. Das Geld ist ja auch nicht in der Sekunde da, in der das Produkt verkauft ist oder noch besser ins Lager eingeliefert wird. Da habt ihr schon euch dann irgendwie extern irgendwie Warenkreditfinanzierung oder sowas habt ihr schon organisiert.
Ja, also Nils, da kannst du ja gerne mal drauf eingehen. Da hast du sicherlich das ein oder andere graue Härchen durchgewonnen, oder?
ja, das Thema genau. Also das ist halt so der, was heißt der Nachteil? Das ist halt so in unserem Geschäft das Thema, ne? Der gute alte Cash Conversion Cycle. Der Cashflow, ne, wie du schon gesagt hast, wenn die Ware quasi eingebucht oder eingeliefert ist, wurde sie noch lange nicht wieder in liquide Mittel umgewandelt und so weiter. Und dieses Wachstum kriegt man halt nicht hin, indem man ja das komplett organisch macht. Das funktioniert nicht, weil wir halt diese Ware so lange vorfinanzieren müssen. Genau, also das heißt, das Thema Fremdkapital spielt auf jeden Fall eine Rolle.
Okay, dann lass uns nochmal über 1-2 Themen sprechen, die dabei geholfen haben oder ja, immer noch helfen, überhaupt in diese Umsatzregionen zu kommen. Das erste war das Thema USA plus Mexiko. Und ich glaube, Kanada war es. Da gab es hier im Podcast schon Beispiele, wo es sehr gut funktioniert hat. Und es gab Beispiele, wo sich Unternehmer, die in anderen Bereichen oder anderen Märkten sehr erfolgreich sind, in den USA total schwer getan haben, aus unterschiedlichen Gründen. Erzählt mal, wieso ihr das so früh angegangen seid und wie es funktioniert hat und auch warum es für euch erfolgreich war. Was ihr so glaubt, was waren so die Punkte, die paar Dinge, die ihr sehr früh sehr richtig gemacht habt?
Also im Endeffekt, so das zieht sich dieses Thema Expansion in verschiedene Länder oder andere Länder zieht sich bei uns ja schon seit Tag 365.
Also so ja, nach seit einem Corona Jahr. Spätestens.
Genau, ja. Genau. Seitdem Corona angefangen hat, sind wir quasi immer weiter expandiert und wir finden es halt, muss man sagen, geil, in verschiedene Länder zu verkaufen. Das Produkt quasi in Spanien, Italien, Frankreich, in England, was viel zu witzig war, um da ja mal kurz eine Anekdote zu erzählen. Wir waren in England am Flughafen und auf einmal läuft einer mit unserer Trinkflasche rum. So, und da habe ich ja gedacht, das ist ja
Flugzeug, das war so wild. Was?
Ja. Das war so wild, so was ist hier denn los? So, und das ist dann so ein Feeling, wo man sagt, so ah, schon geil. Ne? Naja, auf jeden Fall, was ich damit sagen will, ist, so dieses Thema Expansion hat für uns schon immer eine Rolle gespielt. Und wir sind natürlich erst in Europa es eskaliert in verschiedene Länder, weil das irgendwie naheliegend war oder näher liegend quasi von der Distanz. Und dann haben wir uns ja für letztes Jahr gedacht, ey, lass doch mal in die USA gehen. USA, auch irgendwie persönlich fanden wir es cool. Man muss sagen, wir haben gar nicht, auch wieder, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber wir haben uns da ehrlich gesagt gar nicht so einen großen Kopf drum gemacht, ob jetzt die Produkte da so gut funktionieren und sagen so, ey, komm, in die USA verkaufen, wie geil ist das denn? Ja, und dann haben wir es einfach gemacht, ne? Und dann natürlich auch nicht einfach so eine Hauruck-Geschichte gemacht, sondern auch strukturiert. Das heißt, mit verschiedenen, quasi super nah mit Amazon zusammengearbeitet im Bereich. Was haben wir da für Dienstleister? Thema diese rechtlichen Themen, Zertifikate, bla bla bla. Also das ganze Thema können wir gerne auch noch später reingehen ins Detail. Aber so, das war so die Grundintention, wo wir gesagt haben, ey, wir haben Bock, das zu verkaufen. Und dann haben wir halt alles losgetreten und ich glaube, wo wir das erste Produkt verkauft haben, wo wir uns dann Revue passiert haben und gesagt so, ey, das ist irgendwie... Also hätten wir das gewusst, dass dieser Aufwand dahinter steckt, hätten wir es, glaube ich, nicht gemacht und diese Kosten. Aber man muss sagen, wir haben es dann trotzdem durchgezogen, weil wir es geil fanden und dann aber wirklich vollen Fokus, um jetzt auf das Thema drauf zu kommen, wie man da vielleicht, so wie unser Ansatz ist, da erfolgreich zu sein. Wir haben gesagt, ey, USA, wir haben da Bock drauf, let's go, Vollgas, ne, wirklich. Genug Ware dahin gesendet, direkt alle Listings umgebaut, das heißt quasi übersetzt, Keyword-Recherchen gemacht, quasi komplett wirklich, als ob das Produkt von null gestartet hätten, als ob wir die Produkte von null gelauncht hätten, wirklich in den USA gemacht. Und genau, und da haben wir halt dann richtig da Gas gegeben. Und man muss sagen, wir haben auch Glück gehabt in dem Sinne, dass unsere Produkte da so gut angekommen sind. Ne? So, in den USA finden die halt so dieses ganze Thema, sagen wir mal, Edelstahl, Outdoor und so. Es ist schon ein cooler Markt, da muss man auch sagen. Und deswegen kamen die Produkte da recht schnell auch recht gut an, das muss man auch dazu sagen.
Und darüber hinaus muss man auch noch sagen, bei uns hatte sich natürlich auch so ein charmanter Grund ergeben. Wir hatten recht viel, oder was heißt recht viel? Wir hatten ein bisschen überschüssige Ware, so, und die sich in dem Fall nicht so schnell gedreht hat. Und da haben wir gesagt, okay, wir gehen einfach mit einem gewissen Teil von unserem Sortiment halt rüber, weil ist ja eh da. Und voller Fokus im Endeffekt, muss man aber auch sagen, low cost wieder, weil wir jetzt auch nicht zusätzlich Leute in die Struktur reingeladen haben, aufgrund von Nils Automatisierung. Hat das dann, ich sage jetzt mal Low Cost, Full Focus, recht gut funktioniert, weil wir diese Pan-EU-Erfahrung auch schon hatten und teilweise, muss man auch sagen, die Listings ja schon übersetzt waren. Ne?
Okay, und es gibt ja immer mal wieder, also wir haben ja schon die Geschichten gehabt im Podcast, dass Unternehmer oder Unternehmerinnen eigene Gesellschaften in den USA dafür gegründet haben, andere nicht. Wie ist da euer Setup?
Bei uns ist es so, dass wir quasi für den initialen Launch in den USA haben wir unsere deutsche GmbH, operative GmbH genommen, haben da die ganzen Steueranmeldungen gemacht und so weiter und so fort, weil Amazon hat natürlich, oder das ist, in den USA muss man sagen, ist das, obwohl das ja 50 einzelne Staaten sind, ist es von der Organisation, diese ganze Sales-Tax-Thematik, viel, viel einfacher als in Deutschland oder in Europa, wenn du jetzt, du musst die USA mit Europa vergleichen, nicht mit Deutschland. Aufgrund der Größe ist es da viel einfacher, ehrlich gesagt. Und deswegen haben wir unsere deutsche Firma einfach genommen. Und jetzt quasi nach einem Dreivierteljahr, wo wir dann in den USA verkauft haben, haben wir dann noch eine amerikanische Firma gegründet, eine Incorporated, aber nicht aufgrund für Amazon, sondern für unseren Online-Shop. Das ist so, wir haben jetzt auch einen Online-Shop in den USA und das ist ein bisschen einfacher, Sales-Tax-technisch, weil, um da mal vielleicht ein bisschen da rauszugehen, wenn man in den USA quasi jetzt nicht nur bei Amazon verkauft, sondern jetzt auch in den Online-Shop gehen wollen würde, müsste man sich, wenn man überall, weil Amazon überall in den USA quasi Lege hat, sich umsatzsteuerlich registrieren lassen. Da gibt es so eine Sonderregelung, Marketplace, Sales Tax, keine Ahnung, irgendwie Regelung heißt die. Und wenn man den eigenen Online-Shop dann hätte, dann müsste man sich überall registrieren lassen, weil man überall quasi lagern würde. Und deswegen haben wir da eine amerikanische Firma gegründet, die quasi nur den Online-Shop betreibt. Und die andere, die deutsche Firma, macht Amazon.
Okay, welche Rolle spielt denn das Thema Online-Shop jetzt mal übergreifend, nicht nur in den USA, sondern fürs Gesamtgeschäft bei euch? Also wie viel ist wirklich D2C auf der eigenen Website versus Marktplatz versus B2B?
Ja, der Online-Shop ist natürlich eine coole Geschichte so und eine super Ergänzung, aber man muss sagen, aktuell ist es noch so, dass Amazon 70% des D2Cs Umsatz quasi jetzt im Bereich Online bei uns macht. Super signifikant, jetzt sagen wir weltweit, ne? Und der Rest ist dann über den Online-Shop weltweit. Das heißt, Amazon ist auf jeden Fall noch der größere Part und B2B macht dann noch so, wenn man den ganzen Kuchen sehen will, circa 10-15%.
Ja, genau.
Okay. Und wo glaubt ihr, kann das Geschäft so hinwachsen, wenn wir jetzt nochmal 5 Jahre vorspulen und ihr dann 10-jähriges Jubiläum feiert? Wo ist Blockhütte dann als Unternehmen? Und wie viel arbeitet ihr dann noch?
Also so 90 Stunden. Hoffentlich einen Tacken weniger, mit ein bisschen mehr Privatleben. Unser Ziel ist aber schon in die Richtung 100 Millionen Umsatz.
Okay. Und die Wege dahin?
Ja, die Wege dahin sind natürlich weiterhin die Expansion vorantreiben. Es gibt ja noch so ein paar andere Länder. Wir sind ja noch nicht überall, ne? Also Australien steht auf jeden Fall auf unserem Zettel. Japan steht auf unserem Zettel. Es ist, glaube ich, jetzt schon online hier Saudi-Arabien. Das soll auch kommen. Und natürlich Produktvielfalt, ne? Also jetzt haben wir quasi die letzten 5 Jahre, ich sag jetzt mal, bis zum Erbrechen trainiert, wie wir ein Produkt bis zum in die, ich sag jetzt mal, letzte Haarspitze optimieren. Und jetzt versuchen wir halt durch unsere Automatisierung mehr in die Breite zu gehen, um mit der Breite dann natürlich weltweit anzugreifen und da natürlich viel größeren Hebel, sei es auf Produktion, Verschiffungskosten etc. pp. Zu haben.
Okay. Wie viel Umsatz macht Tupper? So.
Ja, die sind ja
zu den Bestzeiten,
aber Bestzeiten 1-2 Milliarden?
Nee, 7.
Ja, genau.
7.
Also 7 Milliarden?
Ja.
Okay. Wie steht's um die nach der Insolvenz?
Ja, nicht so gut. Deswegen haben wir uns einen neuen Gegner gesucht. Also wir haben jetzt so Amis. Die sind bei so 2. Also.
Okay, okay.
Das hat sich ein bisschen aufgeteilt.
100 Millionen. Okay. 100 Millionen von eurem neuen Wettbewerber, 2 Milliarden, 5%. Sicher ambitioniert, aber wahrscheinlich nicht ganz. Nicht ganz unmöglich. Ich drücke euch die Daumen, dass euch das gelingt, dass es mit ein bisschen weniger Hustling hoffentlich irgendwann gelingt. Und gleichzeitig, das finde ich wirklich beeindruckend, dass ihr dabei so gut befreundet bleibt, weil das ist auch nicht selbstverständlich, dass einem das dann gelingt und dass man gemeinsam erfolgreicher Unternehmer und eng befreundet ist.
Aber ich gehe davon aus, dass es so bleibt. Und man muss sagen, also bei uns geht auch immer das Persönliche quasi untereinander vor. Selbst wenn wir ein schwieriges Thema haben, wir finden ja immer eine Lösung.
Alles klar. Danke euch für diese Insights. Wieder eine bisher ungehörte und wirklich beeindruckende Unternehmerstory so rund um den Marketplace. Wenn euch das gefallen hat, lasst uns eine Bewertung da, lasst uns ein Like da. Noch mehr Infos zu Blockhütte und allen anderen Gästen, die wir hier so im Podcast hatten, gibt's unter amazon.de/podcast. Ich sag vielen Dank an Nils und Malte und schöne Grüße nach Paderborn.
Jo, danke dir.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Ciao.
Das Das war UnternehmerInnen der Zukunft, der Amazon-Podcast zum Marketplace. Weitere Informationen zum Podcast und unseren Gästen findet ihr auf www.amazon.de/podcast. Bis zum nächsten Mal.